Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich mich das letzte Mal in einer Wissenschaftsecke mit dem Gehirn beschäftigt habe. Natürlich habe ich mich in der Zwischenzeit mit künstlicher Intelligenz befasst, mit dem Altern, mit Verhalten. Alles Themen, die das Gehirn immer auch mitbehandeln und natürlich bemühen. Aber heute soll einmal wieder das Gehirn selbst im Mittelpunkt stehen. Fangen wir gleich mit dem ersten Thema an. Wie funktioniert eigentlich die Bewegung von Tieren im Schwarm? Also von Vogelschwärmen oder Fischschwärmen oder Heuschreckenschwärmen? Wenn wir diese Schwärme sehen, sind die meisten erst einmal beeindruckt von der Anzahl der Tiere, dann von ihren Bewegungen. Und bald stellt man sich die Frage, wie geht das eigentlich, dass so viele Tiere sich so dicht gedrängt bewegen, ohne sich dabei zu berühren oder zu stören? Hierzu gab es bisher ein Modell, das grob gesagt auf folgender Annahme beruhte. Man ging davon aus, dass die synchronisierten Bewegungen von Tiergruppen auf einfachen Verhaltensregeln beruhen, etwa sich an direkten Nachbarn auszurichten, Kollisionen zu vermeiden oder nahe beisammen zu bleiben. Zwar konnten solche Regeln in Computermodellen schwarmähnliches Verhalten nachbilden, doch sie haben nicht berücksichtigt, wie Tiere ihre Umgebung tatsächlich wahrnehmen und wie sie diese Wahrnehmungen verarbeiten. Mohammad Zalashur und Ian Cousin von der Universität Konstanz und dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie haben jetzt ein anderes Modell entwickelt, das auch neurobiologische Prinzipien integriert. Dieses Modell zeigt, dass Schwarmverhalten auf natürliche Weise aus einer einfachen und im Tierreich weit verbreiteten neuronalen Architektur entstehen kann, dem sogenannten Ring-Attraktor-Netzwerk. Die Tiere sind danach während des Schwarmverhaltens nicht an das Befolgen starrer Verhaltensregeln angewiesen. Vielmehr kommt dieses Verhalten dadurch zustande, dass sich die Gehirnprozesse der einzelnen Tiere über ihre Wahrnehmung miteinander verknüpfen. Jedes Individuum verarbeitet seine Umgebung mit Hilfe des Ringattraktors. Man kann sich das vorstellen wie ein kreisförmiges neuronales Netzwerk, das Richtungen zu wahrgenommenen Objekten im Raum verfolgt. Auf diese Weise kann ein Tier seine Peilung zu den anderen Tieren der Gruppe im Verhältnis zu stabilen Umgebungsmerkmalen vornehmen. Sobald viele Individuen miteinander interagieren, synchronisieren sich ihre neuronalen Aktivitäten, wie die Forschenden nun herausfanden. Dies führt wiederum dazu, dass die Tiere sich aneinander ausrichten, wodurch eine kollektive Bewegung entsteht. Koordinierte Gruppenbewegungen entstehen danach direkt aus Navigationsprozessen im Gehirn. Entscheidend ist, dass das Ring-Attraktor-Netzwerk nicht nur einfache Schwarmbildung ermöglicht, sondern eine Vielzahl kollektiver Verhaltensweisen hervorrufen und bewältigen kann. Von plötzlichen Ausdehnungen des Schwarms bis zu reibungslosen koordinierten Richtungswechseln. Empirische Studien, die an Fischen und Heuschrecken untersuchten, wie Tiergruppen scheinbar mühelos auf ihre Umgebung reagieren, unterstützten diese Annahmen des neuen Modells. Ich zitiere Zalashur: Es ist eine elegante Lösung. Statt für jedes Verhalten neue Regeln zu benötigen, nutzen Tiere ein flexibles, integriertes System, das aus Einfachheit Komplexität schafft. Zitat Ende. Das Modell eröffnet im Übrigen nicht nur ein möglicherweise besseres Verständnis bei Tieren, sondern eröffnet Perspektiven für die Schwarmrobotik, in dem biologische und künstliche neuronale Netzwerke zusammengedacht werden. Roboter könnten sich so zum Beispiel dynamisch koordinieren, ohne GPS oder zentrale Steuerung, indem sie das duale Navigationssystem des Gehirns nachahmen. Flexibel erlaubt es das Modell zudem, Funktionen wie Lernen, kollektive Wahrnehmung und Entscheidungsfindung zu integrieren. Vor allem jedoch, so die Forschenden, bietet es eine neue Perspektive auf die Ursprünge kollektiver Bewegung. Als natürliches Ergebnis einer gemeinsamen räumlichen Wahrnehmungsperspektive im Gehirn. Veröffentlicht ist diese Studie in der Zeitschrift Nature Communications. Forschende des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, Leibniz-Institut für Primatenforschung, haben herausgefunden, dass sich das Gehirn großflächig über mehrere Hirnregionen neu organisiert, wenn es lernt, Bewegungen mit Hilfe einer Gehirn-Computerschnittstelle in einer virtuellen Umgebung auszuführen. So konnte gezeigt werden, wie sich das Gehirn anpasst, wenn es motorische Prothesen steuert. Die Erkenntnisse helfen nicht nur, die Entwicklung von Gehirn-Computerschnittstellen voranzutreiben, sondern verbessern auch unser Verständnis der grundlegenden neuronalen Prozesse, die dem motorischen Lernen zugrunde liegen. Um präzise Bewegungen auszuführen, muss sich das motorische System unseres Gehirns kontinuierlich neu kalibrieren. Wenn wir einen Basketballkorb treffen wollen, dann klappt das gut mit dem vertrauten Basketball. Braucht aber extra Übung mit einem leichteren oder schwereren Ball. Unser Gehirn nutzt die Abweichungen von dem erwarteten Wurfergebnis zum Beispiel als Fehlersignal, um bessere Befehle für den nächsten Wurf zu erlernen. Diese Leistung muss das Gehirn auch erbringen, wenn es über eine Gehirn-Computerschnittstelle eine Bewegung steuern will. Beispielsweise die einer Neuroprothese. Unklar war dabei bislang, welche Regionen des Gehirns das zu erwartende Ergebnis der Bewegung widerspiegeln, nämlich die Flugbahn des Balls, welche das Fehlersignal und welche das korrigierte Bewegungskommando, das den vorhergehenden Fehler kompensieren will. Um sich diesen Fragen zu nähern, untersuchten die Forschenden das motorische Lernen in den Hirnregionen von Rhesusaffen, die für die Steuerung von Arm- und Greifbewegungen verantwortlich sind. Die frontalen Areale sind unter anderem für die Planung und Ausführung von Bewegungen durch das Senden der entsprechenden Signale an die Muskeln verantwortlich. Parietale Hirnregionen spielen eine Schlüsselrolle bei der Integration sensorischer, insbesondere visueller Signale und helfen somit beispielsweise die Position des Bewegungsziels im Raum zu bestimmen. Die Rhesusaffen wurden darauf trainiert, einen Computercursor über eine Schnittstelle in einer dreidimensionalen virtuellen Umgebung allein durch ihre Gedanken zu bewegen. Dabei wurde die Aktivität der Nervenzellpopulationen in den entsprechenden Hirnarealen gemessen. Mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens interpretierte die Schnittstelle kontinuierlich die Gehirnaktivitätsmuster der Tiere und übersetzte sie in eine Bewegung. Auf diese Weise konnte der Algorithmus so verändert werden, dass die Übersetzung systematisch falsch war, ohne die natürlichen Bewegungsfähigkeiten der Tiere irgendwie zu beeinträchtigen. Die Bewegung, die die Tiere auf dem Bildschirm sahen, entsprachen also nicht der Bewegung, an die die Tiere zuvor gedacht hatten, wenn man so will. Infolgedessen mussten die Affen ihre Gehirnaktivität wiederholt anpassen, um diese experimentell provozierten Fehler auszugleichen. Dies ermöglichte es den Forschenden, den Lernprozess im Gehirn im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen im Einklang mit früheren Befunden, dass das Gehirn diese Aufgabe lösen kann, ohne seine Netzwerkverbindungen umzustrukturieren. Das Gehirn greift auf eine schon vorhandene Lösung zurück, also auf eine grundsätzlich für das Gehirn bekannte Bewegung, so als würde man einfach in eine andere Richtung zielen, um die Flugeigenschaften des neuen Balls zu korrigieren. In anderen Lernsituationen muss das Gehirn gänzlich neue Bewegungsabläufe erlernen und dafür Nervenverbindungen ändern oder neu verknüpfen, was sich hier als nicht notwendig herausgestellt hat. Das ist für Neuroprothesen erstrebenswert, denn es erleichtert das Erlernen mit deren Umgang. Überraschenderweise spiegeln dabei, so jedenfalls die neuen Befunde, unterschiedliche Regionen des Gehirns gemeinsam die korrigierten Bewegungskommandos wider, Nicht, wie zuvor vermutet, in einem Teil der Großhirnrinde das Bewegungskommando an die Muskeln und in einem anderen die vorhergesagte sensorische Konsequenz dieses Bewegungskommandos. Enrico Ferrea, der leitende Forscher der Studie, sagt das so. Die Studie zeigt, dass der parietale Teil des Gehirns nicht die erwartete sensorische Konsequenz der Bewegung widerspiegelt, sondern einen korrigierten motorischen Befehl, so wie auch der frontale Bereich des Gehirns. Zitat Ende. Dies war überraschend, da der parietale Teil des Gehirns eher dafür bekannt ist, sensorische Informationen aus verschiedenen Sinnesorganen zusammenzuführen. Das bedeutet, dass sich die Gehirnrinde großflächig und einheitlich anpasst, um unsere Bewegungsplanung an veränderte Bedingungen neu auszurichten. Alexander Geil, Leiter der Forschungsgruppe Sensomotorik am Deutschen Primatenzentrum, erläutert das wie folgt, ich zitiere ihn: Die Studie ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Verständnis von Lernprozessen während der Bewegungsplanung und Steuerung. Indem wir verstehen, wie das Gehirn Bewegungen neu kalibriert, können wir effektivere Prothesen entwickeln, um die Motorik bei Menschen mit Lähmungen oder anderen motorischen Störungen wiederherzustellen. Zitat Ende. Natürlich wird an diesem Komplex nicht nur in Göttingen geforscht. In München hat nach einer Meldung von Mitte Oktober ein Team des Universitätsklinikums der Technischen Universität einem vom Hals abwärts Gelähmten eine Hirn-Computerschnittstelle eingesetzt. Das Gerät ermöglicht Forschung, die Betroffenen in Zukunft mehr Teilhabe, Unabhängigkeit und Lebensqualität eröffnen könnte. Konkret will das Team den 25-jährigen Patienten in die Lage versetzen, sein Smartphone und einen Roboterarm allein mit seinen Gedanken zu steuern. Derzeit werden weitere Betroffene für die Studie gesucht. Nach einer langen Vorbereitungs- und Planungsphase setzte das Team der Neurochirurgie am Klinikum der Technischen Universität in einer mehr als fünfstündigen Operation eine eigens gefertigte Hirn-Computerschnittstelle ein. Mit den 256 Mikroelektroden des Geräts lassen sich Signale aus dem Bereich des Gehirns, der für die Planung und Durchführung komplexer Greifbewegungen zuständig ist, präzise ableiten. Bernhard Meyer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, sagte zu dieser in Europa bisher ersten entsprechenden Operation, ich zitiere ihn, die größte Herausforderung bestand darin, die Elektroden sehr genau zu implantieren. Nur so erhält man hinterher exakte Ableitungen und kann Hirnsignale präzise messen. Zitat Ende. Nach dem erfolgreichen Eingriff haben die eigentlichen Forschungsarbeiten aber erst begonnen. Etwa zweimal in der Woche treffen sich der Patient, Michael Mehringer heißt er, und die Forschenden im Labor. Über einen Messkopf wird ein Computer an die Schnittstelle angeschlossen. Das System extrahiert aus den übertragenen Signalen Nervenzellaktivitäten. Diese Daten werden genutzt, um KI-Algorithmen so zu trainieren, dass sie den Zusammenhang zwischen den neuronalen Signalen und der Bewegung, die Michael Mehringer ausführen will, erkennen können. Hier kommt das Team des Munich Institute for Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität ins Spiel. Zunächst sollen dekodierten Hirnsignale genutzt werden, um einen Cursor auf einem Bildschirm und ein Mausklicksignal zu kontrollieren. Dann, so hoffen die Forschenden, kann Michael Mehringer nach und nach lernen, einen robotischen Arm zu bewegen und damit Gegenstände zu greifen. Ich zitiere, anstatt von Menschen zu erwarten, dass sie sich anpassen und den Umgang mit Robotersystemen erlernen, liegt unser Schwerpunkt darauf, Systeme zu entwickeln, die menschliche Absichten erkennen. Das sagte die Teamleiterin Dr. Melissa Zavaglia. Ein erster Erfolg nach einigen Wochen Training, wenn Michael Mehringer auf einem Bildschirm die Bewegungen eines Cursors beobachtet und in Gedanken nachahmt, können die Forschenden aus den neuronalen Daten ablesen, welche Bewegungen er sich vorstellt. Die Bedeutung dieser Forschung kann man allein an der Anzahl der Querschnittsgelähmten in Deutschland ermessen. Es gibt davon ungefähr 140.000. Durch Unfälle, Tumore, Entzündungen oder Veränderungen der Wirbelsäule kommen jedes Jahr rund 2.400 Betroffene neu hinzu. Viele von ihnen leben Jahrzehnte mit ihrer Erkrankung. Die Abhängigkeit von Angehörigen und Pflegekräften zu vermindern und Selbstständigkeit zu ermöglichen, ist das Ziel der Arbeit an der Technischen Universität München. Nicht nur der Körper, auch das Gehirn altert. Seine Leistungsfähigkeit lässt nach, und das ist nichts Neues. Wie dieser Alterungsprozess aber abläuft und wie stark die Einschränkungen dadurch sind, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es gibt Hochbetagte, die in puncto Gedächtnis manche Jugendlichen weit übertreffen. Bestimmte Kompetenzen sind schwächer betroffen als andere. Zum Beispiel verblasst Faktenwissen, das vor langer Zeit erlernt worden ist, langsamer als das erst jüngst Erlernte. Diese Zusammenhänge sind im Spektrum der Wissenschaft vom 5.11.2025 dargestellt worden. In einer Abhandlung, auf die ich mich hier im Wesentlichen stütze. Die Erforschung des Alterungsprozesses hat in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begonnen, als der Neurologe Anatol Dekaban systematisch untersucht hat, welche Veränderungen die grau-weiße Masse unter der Schädeldecke im Lauf des Lebens durchläuft. Er analysierte dazu fast 5000 Autopsieberichte im Osten der USA. Diese Berichte enthielten unter anderem die Angabe, wie schwer das Gehirn der jeweils Verstorbenen zum Todeszeitpunkt war. Er kam zum Ergebnis, dass das Gehirn in den ersten zwei Lebensjahrzehnten rasant an Masse zunimmt. Ab dem 45. Lebensjahr beginnt es aber zu schrumpfen. Erst langsam und dann immer schneller. Bis zum Greisenalter büßt es im Schnitt 11% seines Gewichts ein. Die heute mit Hilfe von Magnetresonanztomographen möglichen Untersuchungen bestätigen diesen Befund weitgehend. Man geht nur mittlerweile davon aus, dass das Hirnvolumen schon zu Beginn der Pubertät sein Maximum erreicht. Danach werden unwichtige Nervenverbindungen gekappt. Man nennt dieses Phänomen fachlich Pruning und sieht diese Ausdünnung als nützlich an, weil der verbleibende Teil gestärkt wird. Den Beginn des altersbedingten Abbaus, in der Medizin Atrophie genannt, terminiert man heute ebenfalls etwas früher. Ab Mitte 30 beginnt unser Gehirn demnach zu schrumpfen. Zunächst nur minimal, ab 60 dann um 0,5% jährlich und später noch schneller. Von dieser Abnahme ist zum einen die graue Substanz betroffen, in der sich vor allem die Zellkörper der Neurone befinden. Ein großer Teil der grauen Substanz konzentriert sich in der Hirnrinde, dem Kortex. Dieser wird im Alter immer dünner, ein Vorgang, den man im Fachjargon Cortical Thinning nennt. Daneben verringert sich auch das Volumen der weißen Substanz, die dem Informationsaustausch zwischen den Hirnarealen dient. Sie besteht zum Großteil aus langen, dünnen Nervenfasern, die elektrische Signale rasch über weite Strecken transportieren können. Manchmal 10 cm oder mehr. Die Datenautobahnen sind durch eine fettreiche Schicht gegenüber ihrer Umgebung isoliert, das Myelin. Diese Ummantelung verursacht auch die weiße Färbung des Gewebes. Sie verhindert Kurzschlüsse und beschleunigt die Weiterleitung der Informationen. Diese anatomischen Veränderungen können insgesamt so gravierend sein, dass selbst Laien auf Magnetresonanztomographieaufnahmen ein altes von einem jungen Gehirn unterscheiden können. Was man nicht so leicht sieht, ist die Tatsache, dass diese Atrophie nicht überall gleich schnell erfolgt. Aus einer japanischen Untersuchung weiß man zum Beispiel, dass das Volumen mit der Zeit insgesamt abnimmt und dass sich der Trend im Alter noch beschleunigt. Das hatte ich ja schon erzählt. Allerdings schrumpfen manche Regionen, insbesondere ab dem 65. Lebensjahr, deutlich schneller als andere. Beispielsweise die Amygdala und der Hippocampus. Nun spielt der Hippocampus eine zentrale Rolle für das Erinnerungsvermögen. Er sorgt unter anderem dafür, dass neu erlernte Informationen in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Amygdala ist dagegen für die emotionale Bewertung von Sinnesreizen zuständig. Sie arbeitet mit dem Hippocampus Hand in Hand und ist mitverantwortlich, dass wir uns Momente, in denen wir glücklich sind, Angst haben oder trauern, besonders gut einprägen können. Möglicherweise werden die meisten Menschen mit den Jahren vergesslicher, weil beide Gebiete im Alter stark an Volumen verlieren. Woran das liegt, weiß man noch nicht genau. Festgestellt hat man, dass bei Menschen mit den Jahren insbesondere diejenigen Hirnregionen an Volumen verlieren, die sich im Lauf der Evolution zuletzt stark vergrößert haben. Wie der Jülicher Neurowissenschaftler Felix Hofstetter spekuliert, könnte die Zeitspanne seither vielleicht schlicht noch zu kurz gewesen sein, um die neuen Regionen im Zuge der Evolution ausreichend zu optimieren und so robuster zu machen. Ein weiteres Phänomen besteht darin, dass bei Menschen jener Bereich der Großhirnrinde besonders rasch schrumpft, der direkt hinter der Stirn liegt, der präfrontale Kortex. Der präfrontale Kortex ist in Entscheidungsprozesse eingebunden, steuert unsere Aufmerksamkeit und ermöglicht es uns, Pläne zu schmieden und konzentriert zu verfolgen. Alles Fähigkeiten, die mit den Jahren nachlassen. Allerdings kann das Gehirn diesen Verlust zumindest teilweise auffangen, etwa indem es die verbliebenen neuronalen Schaltkreise intensiver nutzt. So zeigen Hirnscannerdaten, dass der präfrontale Kortex im Alter bei komplexen Aufgaben stärker aktiviert wird. Derartige Prozesse kaschieren die Atrophie der grauen und weißen Substanz oft für lange Zeit. Ohnehin hinterlässt der Zahn der Zeit nicht bei jedem Menschen dieselben Spuren. Das Gehirn eines 50-Jährigen kann so aussehen, als würde es von einem 40-Jährigen stammen. Und bei einem anderen 50-Jährigen kann die Schrumpfung dagegen schon so weit fortgeschritten sein, wie normalerweise es erst mit 60 erwartbar wäre. In der Wissenschaft firmiert dieses Phänomen unter dem Begriff Brain Age Gap. Wenn man das Gehirnalter einer MRT-Aufnahme abschätzt, kann man im Vergleich zum körperlichen Alter also angeben, wie stark die Hirnalterung ist, und man kann statistisch einen Zusammenhang mit der Lebensweise und anderen biologischen Befunden herstellen. Das führte zum Beispiel zum Ergebnis, dass Menschen, die viel Alkohol trinken, gegenüber dem tatsächlichen Alter im Schnitt signifikant stärker nach oben abweicht, als bei solchen, die nur selten sich ein Glas gönnen. Auch ein erhöhter Blutzuckerspiegel im nüchternen Zustand, ein Hinweis auf eine mögliche Diabeteserkrankung, geht häufig mit einer beschleunigten Hirnalterung einher. Ebenso der Bluthochdruck. Ein Teil dieser Lücke, dieses Gaps, geht aber auch auf unsere Erbanlagen zurück. In einer weiteren Studie wurde das Genom von mehr als 50.000 Versuchspersonen analysiert und dabei sind 59 genetische Varianten identifiziert worden, die mit einem erhöhten bzw. reduzierten Brain Age Gap assoziiert sind. Auch diese Resultate deuten darauf hin, dass ein fehlgesteuerter Energiestoffwechsel das Gehirn schneller altern lässt. So ist unter den gefundenen Varianten eine, die mit Diabetes Typ 2 in Verbindung steht. Diese Erkrankung wird vor allem durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel begünstigt. Sie hat aber auch eine genetische Komponente. Besonders auffällig, der stärkste genetische Risikofaktor deutet auf eine Rolle des Tau-Proteins hin, eines Schlüsselmoleküls bei der Entstehung der Alzheimer-Erkrankung. Wichtig scheint auch zu sein, dass alternde Nervenzellen ein verändertes Aktivitätsprofil aufweisen. Einige von ihnen verlieren einen großen Teil ihrer erregenden Synapsen, während die anderen Neurone enthemmt und dadurch hyperaktiv werden. Für diese Entwicklung gibt es wohl nicht einen, sondern viele verschiedene Ursachen. So gibt es Hinweise darauf, dass die Hirnzellen sich durch ihre hohe Aktivität selbst schädigen. Daneben hat vermutlich die Ernährung großen Einfluss. Bei einem Überangebot an Kalorien verwerten die Neuronen Nährstoffe nämlich weniger effizient und produzieren stattdessen mehr Abfall. Es gibt also möglicherweise eine simple Strategie, den Abbau der neuronalen Netzwerke zumindest zu bremsen. Weniger essen. Tatsächlich zeigen Studien, dass sich die kognitiven Leistungen von Seniorinnen und Senioren durch eine langfristig reduzierte Kalorienaufnahme verbessern. Für das Gehirn ist es aber nicht nur wichtig, wie viel wir essen, sondern auch was wir essen. Und hier kommen die aus anderen Zusammenhängen üblichen Empfehlungen. Es geht weniger um einzelne Nahrungsmittel wie Blaubeeren oder Walnüsse, sondern vielmehr um eine ausgewogene Mischung. Reichlich Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst. Regelmäßig Fisch oder Meeresfrüchte, bevorzugt Pflanzenfette mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Raps- oder Leinöl. Und im Gegenzug wenig rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke. Was das Gehirn ebenfalls jung hält, ist Bewegung. Gerade vom Ausdauersport wie Schwimmen oder Joggen weiß man, dass er die Hirnzellen im Hippocampus sprießen lässt. Also jener Hirnregion, die für das Gedächtnis essentiell ist. Ob und wie deutlich die Alterung des Gehirns spürbar wird, hängt von zwei Faktoren ab. Wie rasch die Nervenzellennetzwerke ihre Funktion einbüßen und wie gut das Gehirn diese Einbußen kompensieren kann. Eine Eigenschaft, die man kognitive Reserve nennt. Noch ist zu den Ursachen derartiger Resilienz aber wenig bekannt. Eventuell wird der Grundstein dazu bereits in der Kindheit und Jugend gelegt und ein Zusammenhang mit dem Bildungsstand ist ziemlich sicher. Eventuell also bauen wir durch unsere schulische und akademische Ausbildung eine kognitive Reserve auf, von der wir langfristig profitieren. Was dabei Ursache und was Wirkung ist, lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen, denn vermutlich spielen die Erbanlagen ebenfalls eine Rolle. Menschen, denen eine gute Auffassungsgabe in die Wiege gelegt wurde, fällt es leichter, Neues zu lernen und sie schlagen häufiger Karrierewege ein, die sie langfristig kognitiv stimulieren und damit ihr Gehirn leistungsfähig erhalten. Gene und Umwelt tragen also sehr wahrscheinlich gemeinsam dazu bei, dass manche Menschen bis ins hohe Alter einen klaren Kopf bewahren. Eine letzte Mitteilung in diesem Zusammenhang sei allerdings noch erwähnt. Sie trägt die Überschrift »Frauenhirne schrumpfen im Alter langsamer«. Und dieser Befund geht auf eine Studie der Universität Oslo zurück. Bei Männern dünnte im Alter die Hirnrinde in manchen Bereichen stärker aus als bei Frauen. Darunter im Sehzentrum am Hinterkopf sowie in der parahippocampalen Region, die bei der räumlichen Orientierung hilft. Am deutlichsten erkennbar war der Unterschied im Postzentralkortex, einem Areal, das haptische Sinneseindrücke verarbeitet.